Hier ist sie wieder, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Fotografin in Düsseldorf. Tja, das wird vielleicht die letzte Episode meines Podcasts in diesem Jahr werden, habe ich entschieden. Und es ist viel passiert in diesem Jahr, sehr viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem, was passiert ist. Was aber ganz wichtig ist und sicherlich das nächste Jahr prägen wird, ist meine Absicht, ein Werkverzeichnis zu erstellen. Ein Werkverzeichnis meines, ja momentan heißt es noch Vorlass, aber meines Nachlass, also meines fotografischen Vermächtnisses. Es gibt einfach viele Schränke mit analogen Negativen, eher positiven, und es gibt ein riesiges Positivarchiv. Und das muss jetzt irgendwie in eine Form gebracht werden, weil Institutionen das auch gerne übernehmen werden, weil sie auch der Meinung sind, dass das erhalten werden muss für die Zukunft. Und ich möchte es eben sichten. Sichten und anschauen und aufschreiben und entscheiden, ob ich es wegwerfe oder ob es Wert hat, bestehen zu bleiben. Und in diesem Zusammenhang bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass es auch ganz wichtig ist, die Geschichte hinter den Bildern zu erfahren oder Notizen zu den Reportagen zu haben. Und also habe ich mich hingesetzt und angefangen, was aufzuschreiben. Und aus diesen biografischen Notizen ist halt mehr geworden als nur die Beschreibung von den Fotos, sondern es sind ja biografische Notizen. Es ist eine Art Autobiografie. Und ich habe mich entschieden, in dieser Podcast-Folge aus den ersten Kapiteln vorzulesen. Ja, ich dachte, das interessiert vielleicht den einen oder anderen, wo ich nicht sagen kann, dass das die endgültige Form ist, weil jedes Mal, wenn ich es lese, verändere ich noch etwas. Und als ich jetzt angefangen habe, es vorzulesen, habe ich erneut Veränderungen vorgenommen. Das ein oder andere Wort war irgendwie doch nicht richtig oder es ging mir nicht flüssig über die Lippen oder es war zu kompliziert, es auszusprechen oder der Satzbau war unverständlich und so weiter und so weiter. Also ich bin ja eigentlich Legasthenikerin. Das war viele Jahre nicht bekannt. Vor allen Dingen war es nicht bekannt, als ich zur Schule gegangen bin. Aber inzwischen habe ich auch einen Hochschulabschluss, auf den ich natürlich sehr stolz bin. Doch die Legasthenie bleibt. Doch inzwischen gibt es natürlich jede Menge Programme, die mir helfen, das auszugleichen. So, das heißt, bevor es dann letztendlich in Druck geht, muss es noch einige Male Korrektur gelesen werden. Aber das ist der nächste Schritt. Jetzt erst einmal möchte ich erzählen oder möchte ich vorlesen, was ich jetzt geschrieben habe. Es ist keine verständliche Chronologie, sondern es sind wirklich biografische Notizen. Und wenn ich die eine Erinnerung aufschreibe, fällt mir die nächste ein und die nächste und die nächste. Und da ist keine Chronologie zu erkennen. Aber das ist die Art, wie ich mich erinnere und das ist die Art, wie ich schreibe. Es würde mich freuen, wenn es dich interessieren würde. Es würde mich freuen, wenn du mir erzählst, wie du es empfunden hast, was ich da zu erzählen habe. Und noch wichtiger, es würde mich freuen zu erfahren, ob es dich überhaupt interessiert. Oder ob es etwas ist, was vielleicht nur im familiären Umfeld von Bedeutung ist. Also, zögere nicht, mir deine Meinung zu sagen. Und nun, gute Unterhaltung. Mit dem Leben Liebe machen. Biografische Notizen von Beate Knappe. Vorwort. Kein Bedauern, jede Lektion zählt, wäre vielleicht auch eine passende Überschrift für mein Leben und meine Arbeit. 60 Jahre Fotografie liegen hinter mir, ein Lebenswerk, wie es kürzlich jemand nannte. Und nun möchte ich sicherstellen, dass es nicht mit mir verschwindet. Lebenswerk. Der Begriff wirkt auf mich immer noch einschüchternd, als ginge es um etwas Monumentales oder Endgültiges. Doch ich habe gelernt, dass es vielmehr um die Momente geht, um Projekte und Entscheidungen, die mich als Fotografin und Mensch geprägt haben. Die will ich nun aufschreiben. Eine Autobiografie? Ja, doch kein starres Monument soll es werden, sondern ein sich ständig weiterentwickelndes Mosaik, das mit jedem gefundenen Foto und jeder neuen Erinnerung eine weitere Facette meines Lebens und meiner Persönlichkeit enthüllt. Mein Wunsch ist es, nicht das Gewicht des Vergangenen zu spüren, sondern den Reichtum dessen, was ich erschaffen habe, also ein lebendiger Ausdruck meiner kreativen Lebensreise. Beim Schreiben wünsche ich mir auch eine Art Heilung und die Hoffnung zu erkennen oder mich damit anzufreunden, was meine Identität ist. Es ist eine leise Hoffnung. Was bestimmt den Wert eines Lebens? Woran erkenne ich die Größe der eigenen Leistung? Und wann darf ich mir erlauben, darauf stolz zu sein? Ich durchlebe gerade eine intensive Reflexion über mein bisheriges Leben und stelle mich den verschiedenen Fragen nach Selbstwert, Stolz und Lebensleistung. Die Fotografie ist so eng mit meiner Identität verknüpft, dass das Bedürfnis nach Anerkennung meiner Arbeit auch ein Bedürfnis nach Anerkennung meiner selbst geworden ist. Es könnte auch sein, dass es mit der Natur der Fotografie selbst zu tun hat, denn Fotografie ist eine Form des Ausdrucks, die darauf abzielt, mit anderen zu kommunizieren. Wenn diese Kommunikation nicht von außen bestätigt wird, fühlt es sich so an, als wäre sie nicht wirklich zustande gekommen. Die Anerkennung von außen ist somit ein Teil des kreativen Dialogs mit der Welt. Die Fotografie begleitet mich als Beruf, Ausdrucksmittel, Leidenschaft und als Möglichkeit, Erlebnisse festzuhalten, die über den Moment hinaus Bestand haben werden. Ich habe mit der Fotografie Emotionen eingefangen und Geschichten erzählt. Da kommt mir das Motto des ehemaligen Life-Magazins in den Sinn. Als ich es zum ersten Mal gelesen habe, hat es mich sehr angesprochen, denn es spiegelt die Essenz meines Lebens als Fotografin wider. Es ist ein Aufruf, die Welt mit offenen Augen und einem offenen Herzen zu sehen, mutig zu sein, hinter die Fassaden zu schauen, Nähe zu spüren, Verbindungen zu schaffen und diese tiefsten menschlichen Gefühle zu erleben und auszudrücken. In dieser Suche nach Wahrheit, Schönheit und Menschlichkeit sehe ich als Fotografin den wahren Zweck meiner Arbeit. That is the purpose of life. Erstes Kapitel. Es ist Herbst geworden, unübersehbar. Die Straßen und Gehwege sind voll von Laub in wunderschönen Farben. Bald werden die Bäume kahl sein und die Natur beginnt den Winterschlaf. Es wird früh dunkel und am Morgen spät hell. Die Tage sind kurz und es ist erlaubt, Lichterketten anzubringen und einzuschalten. Ich liebe diese Stimmung. Doch so schön die Farben dieses Herbstes auch sein mögen, sie erzählen auch von Vergänglichkeit und den Spuren, die das Leben hinterlassen hat. Im Jahre 2024 ist es ebenso der Herbst meines Lebens. Mit den Jahren kamen nicht nur neue Erkenntnisse und Weisheiten, sondern auch Krankheiten, die mich an meine körperlichen Grenzen erinnern. Sie fordern mich auf, mich neu zu definieren und meinem Inneren zu lauschen. Früher schien Energie und Vitalität endlos, doch heute kosten selbst einfache Dinge oft viel Kraft und zwingen mich bewusst zu wählen, wie ich die verbleibende Energie investieren möchte. Ich hoffe, dass mir der Herbst des Lebens das Wissen um das Wesentliche schenkt und die Fähigkeit, in jeder Begegnung und jeder Bewegung eine stille Freude zu finden. Vielleicht ist dieser Herbst die Krönung, der kostbare Höhepunkt eines langen, reichen Lebenszyklus, der bald zur Ruhe kommt und doch ewig bleibt. Gerade war ich für eine Woche am Meer, das ich unendlich liebe. Die Nordseeinsel, auf die ich seit 12 Jahren mehrmals im Jahr fahre, hat so eine ganz besondere Stimmung. Ich kann mich dort wirklich entspannen und zu all den vielen Kleinigkeiten, die meinen Alltag hier in Düsseldorf ausmachen, auf Distanz gehen. Es ist ein Ort, an dem ich wirklich loslassen und eine tiefe Entspannung finden kann, und genau das war dringend nötig. Sich einen ganzen Tag lang mit seinem eigenen Testament und der Frage zu beschäftigen, was nach dem eigenen Tod aus meinem fotografischen Vermächtnis wird, macht nicht gerade fröhlich. Dennoch war es notwendig, darüber zu sprechen und nachzudenken. Schließlich müssen Entscheidungen getroffen werden. Doch ebenso wichtig ist es, wieder eine gewisse Distanz zu diesem Thema zu finden. Auf der Insel gibt es Bänke oberhalb des Strandes, auf denen ich gerne sitze, weil ich von da aus aufs Meer blicken kann. Diese endlose Weite, das sanfte Rauschen, die ewige Bewegung der Wellen, das alles erfüllt mich mit einer tiefen, stillen Freude, die ich von Herzen liebe. Hier finde ich die Freiheit, den Gedanken und Themen des Alltags mit Abstand zu begegnen, und genau darin liegt die heilende Kraft dieses Ortes. Bei meinen inzwischen recht zahlreichen Aufenthalten dort habe ich auch fotografiert. Manchmal mit meiner Kamera, dann schon mal mit einer Fotodrohne. Doch hauptsächlich habe ich das Handy benutzt, um Erinnerungsfotos zu machen und diese Stimmung zu konservieren. Wieder zu Hause kann ich mir die Fotoabzüge anschauen und mich daran erinnern, wie schön es dort war. Mir fällt dazu ein Zitat ein, das Aaron Siskind zugeschrieben wird. Fotografie ist eine Art zu fühlen, zu berühren, zu lieben. Was du auf Film eingefangen hast, wird für immer festgehalten. Es wird dich an kleine Dinge erinnern, lange nachdem du alles vergessen hast. Heute würde ich sagen, das, was du ausgedruckt hast und in deinen Händen hältst, wird für immer Bestand haben. Sonnenuntergänge sind dort mein Lieblingsmotiv, abgesehen von meinen Enkelkindern, die gelegentlich auch dabei waren, oder viele Jahre lang meine beiden Hunde, die es ebenso wie ich geliebt haben, dort zu sein und die der Grund waren, dass ich überhaupt auf diese Insel gefahren bin. Die Insel wurde mir als besonders hundefreundlich beschrieben, was sie auch ist. Meine beiden Hunde, die mich 18 Jahre lang begleitet haben, sind nun schon ein paar Jahre tot und ich habe mich dazu entschieden, nun keine Haustiere mehr zu wollen. Das, obwohl ich keinen Tag mit meinen beiden Hunden bereue, genieße ich inzwischen die neu gewonnene Freiheit und dass ich nur für mich alleine verantwortlich bin. Ob die Fotos von meinen Hunden auch Teil meines Werkverzeichnisses werden, weiß ich nicht. Ich erinnere mich an ein Zitat, dessen Urheber mir im Moment leider nicht einfällt. Es muss ein Fotograf gewesen sein, der sagte, keine Babys, keine Tiere. Vielleicht wollte er sich bewusst von der emotionalen Wirkung dieser beliebten Motive distanzieren und stattdessen Motive wählen, die eine tiefere, anspruchsvollere Resonanz hervorrufen und die BetrachterInnen zu persönlicher Reflexion anregen. Was ist überhaupt Kunst? Sich zu erinnern kann eine Kunst sein und genau darum werde ich mich weiterhin bemühen. Jedoch ist die Sache mit den Erinnerungen eben auch vielschichtig. Sie sind flüchtig, manchmal kaum greifbar und doch sind sie da. Manchmal überraschen sie mich, tauchen auf in einem Duft, einem Lied oder einem längst vergessenen Foto. Es ist seltsam, wie sie kommen und gehen, wie sie mich in eine Zeit, die ich längst verloren glaubte, entführen können. Doch Erinnerung sieht nicht nur stille Begleiter. Manchmal flüstern sie, dann fordern sie mich heraus. Sie halten mir einen Spiegel vor, einen, in dem ich nicht nur sehe, sondern auch spüre, wer ich einst gewesen war. Und dann gibt es diese Momente, in denen sie mich förmlich überwältigen, wie eine Welle, die an die Küste schlägt. Plötzlich weckt eine Fotografie ein längst verblasstes Gefühl, macht genau diesen Augenblick wieder greifbar. Vielleicht ist es genau das. Sich zu erinnern bedeutet, einen Teil von sich selbst immer wieder neu zu entdecken. Ich hatte keine Ahnung, welche emotionale Achterbahn mich erwarten würde, als ich eine beliebige Hängemappe aus meinem analogen Negativarchiv nahm. Ich tat das, weil ich eine Vorrichtung geliefert bekam, mit der ich analoge Kleinbildfilme mithilfe meiner Kamera digitalisieren kann. Es war wirklich nicht kompliziert. Ich schraubte die Vorrichtung auf ein Objektiv, dies kam in die Kamera und ich legte einen Kleinbildfilmstreifen in die dafür vorgesehene Vorrichtung. Und auf dem Display meiner Kamera zeigte sich das 24x36mm große Foto. Erst als negativ und dann fand ich die Einstellung, die es als positiv zeigte. Und plötzlich fühlte ich mich in die Kindheit meiner Tochter, Sarah ist im Dezember 1977 geboren, zurückversetzt. Alles war plötzlich wieder da. Ich konnte förmlich die Gerüche und Geräusche jener Zeit wahrnehmen. Als wäre es gerade erst passiert, dass Sarah sich über den Tisch beugte, um ihren Vater einen Kuss zu geben. Für einen Moment stand die Zeit still und ich hatte den Eindruck, ein Fenster in meine Vergangenheit öffnet sich. Dieses Erlebnis lehrte mich etwas Wichtiges über Erinnerungen und dass sie unbedingt aufgeschrieben gehören. Es ist bemerkenswert, wie Fotografie nicht nur Momente festhalten, sondern auch Emotionen und Erinnerungen konservieren. Im Jahre 2019 öffnete ich eher zufällig einen der vielen Kartons in einem Regal, der dort seit meinem Einzug in diese Wohnung 1989 stand und zustaubte. Ich entdeckte darin eine Fotografie, ein Selbstporträt, die mich ebenfalls augenblicklich in die Zeit zurückversetzte, in der sie entstanden war. Diese Begegnung mit einer wesentlich jüngeren Version von mir selbst aus längst vergangener Zeit machte mich sprachlos, denn augenblicklich erinnerte mich an den Moment, in dem das Foto entstanden war. Ich saß am Küchentisch meiner damaligen Wohnung auf der Bankstraße in Düsseldorf-Derendorf. Vor mir auf dem Tisch lagen Spiralen eines Jobo-Entwicklungstanks und Fotoabzüge. Ich erinnere mich noch gut an diese Wohnung auf der Bankstraße in Düsseldorf-Derndorf. Dort bin ich mit Mann und Kind gezogen, weil unsere bisherige Wohnung auf der Heeresbachstraße in Düsseldorf-Bilk langsam zu klein für uns drei wurde. Die neue Wohnung hatte drei fast gleich große Zimmer, eine geräumige Wohnküche und viel Licht und dazu ein Gäste-WC. Besonders war das Badezimmer, von dem aus wir direkt auf den Balkon treten konnten. Dieser Balkon war ein kleines Refugium, der einen Blick auf einen typischen Düsseldorfer Hinterhof ermöglichte. Dort mischten sich leise Stimmen der Nachbarn mit dem Klappern von Geschirr und oft hingen Wäsche zum Trocknen auf den Balkonen. Lothar, mein Ehemann, und seine Freunde brachten all ihre handwerklichen Fähigkeiten ein, um diese Wohnung zu einem Zuhause zu machen. Ich sehe sie noch vor mir, höre Bohrmaschinen summen und hier und da wurde improvisiert, wenn etwas nicht passte. Es war eine Zeit des Aufbruchs und zum ersten Mal hatten wir so etwas wie Komfort, eine Spülmaschine. Ein Luxus, der sich später mit dem Wäschetrockner fortsetzte. Doch mit der Zeit veränderte sich unser Leben. Die Entscheidung, Lothar um die Scheidung zu bitten, war keine leichte. Nach seinem Auszug verwandelte sich das ehemalige Wohnzimmer in mein Fotolabor. Es war, als hätte der Raum nun eine neue Aufgabe gefunden, ebenso wie ich. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich die hohen Fenster, die ein wundervolles Licht ins Zimmer ließen, verdunkeln musste, damit aus dem Raum ein Fotolabor werden konnte. Und an die großen Kanister erinnere ich mich auch sehr gut, in denen ich das erschöpfte Fixierbad sammelte, das dann von einer Entsorgungsfirma regelmäßig abgeholt wurde. In diesem Fotolabor arbeitete ich oft bis spät in der Nacht. Meine beiden Katzen Primadonna und Belmondo leisteten mir dabei Gesellschaft und meine Tochter schlief in ihrem Zimmer. Die beiden Katzen lagen wie stille Wächter auf einem Regal vor dem Fenster, während ich in der Arbeit versunken war. Es waren diese kleinen, unaufdringlichen Gesten, der Tiere, die mich manchmal innehalten ließen, wenn sie sich langsam reckten, zur Tür schlichen und mit einem erwartungsvollen Blick verharrten, wusste ich, es war höchste Zeit aufzuhören. Ihr Rhythmus wurde zu meinem. Zu analogen Zeiten war der Weg vom Drücken des Auslesers bis zum fertigen Bild ein langsamer, vielschichtiger Prozess. Nachdem der Film belichtet war, musste er entwickelt und schließlich auf Fotopapier vergrößert werden. Ein Vorgang, der Sorgfalt, Erfahrung und Zeit erforderte. Heute dagegen ist der Ablauf fast unmittelbar. Ich nehme den Chip aus der Kamera, stecke ihn in das Lesegerät am Computer und das Bild erscheint innerhalb von Sekunden nahezu fertig. Dieser technische Fortschritt hat die Fotografie enorm beschleunigt und zugänglicher gemacht. Bilder können sofort gesichtet, bearbeitet und geteilt werden. Doch manchmal frage ich mich, ob diese Schnelligkeit auch die Magie des Fotografierens verändert hat. Früher zwang die Langsamkeit dazu, genauer hinzuschauen, Entscheidungen bewusster zu treffen und sich mit dem Bild intensiver auseinanderzusetzen. Heute haben wir zwar mehr Freiheit und Flexibilität, aber die Tiefe und der Respekt für den Prozess scheinen manchmal in den Hintergrund zu treten. Es ist eine völlig andere Art, mit Bildern zu arbeiten, eine, die mehr auf Effizienz ausgerichtet ist, als auf die handwerkliche Sorgfalt und Tiefe, die für mich selbstverständlich war. Doch das ist ein anderes Thema. Was mich heute über 35 Jahre später wirklich stolz macht, ist die Beständigkeit meines analogen Archivs. Die Fotoabzüge, die ich damals angefertigt habe, sind noch immer in einwandfreiem Zustand. Ich erinnere mich gut daran, wie viel Wert ich darauf gelegt habe, die Filmumabzüge sorgfältig auszuwässern, um ihre Haltbarkeit zu sichern. Diese Akribie war für mich selbstverständlich und heute sehe ich, wie sehr sich diese Sorgfalt ausgezahlt hat. Ich bin stolz darauf, ein Archiv geschaffen zu haben, das nicht nur Erinnerungen bewahrt, sondern auch die Qualität meiner Arbeit von damals zeigt. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass diese Fotografien nicht nur für mich, sondern auch für andere von Wert sein könnten. Als Zeugnis einer Zeit, die ohne diese Fotos vielleicht längst verblasst wäre. Das Haus auf der Bankstraße, in dem ich viele Jahre gewohnt habe, wurde dann verkauft und der neue Eigentümer machte aus den Wohnungen Luxuseigentumswohnungen und ich musste ausziehen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie dieser Umstand für mich zu einem Trauma wurde. Doch zurück zu dem Karton und den entdeckten Fotografien. Rückblickend bin ich immer noch tief beeindruckt von der Erinnerungskraft, die diese Fotos auslösten. Ich öffnete etliche weitere Kartons und Mappen meines Positivarchivs, nicht ahnend, welche Schätze sich dort verbergen und was dies mit mir anstellen würde. Es waren eigenartige, verunsichernde Gefühle und ich hatte oft den Eindruck, dass sich der Boden unter meinen Füßen auftut und mich verschlingt. In einem rationalen Moment entschied ich mich, diese Fotografien anderen zu zeigen, und die Begeisterung, die ich erntete, war überwältigend. Ich wurde quasi dazu gedrängt, eine Ausstellung zu machen, eine Retrospektive meiner langjährigen fotografischen Arbeit. Damals, 2019, wurde mir schlagartig bewusst, wie wenig ich noch mit der ehemals analog arbeitenden Fotografin meiner frühen Jahre verbunden war. Diese Erkenntnis war eine Herausforderung der besonderen Art. Rückblickend würde ich sagen, dass ich diesen Schritt ohne therapeutische Begleitung besser nicht hätte gehen sollen, denn wie es kommen musste, erlebte ich mehrere depressive Episoden, die mein Umfeld überforderten und, offen gestanden, mich selbst auch. Als Erklärung dazu ist vielleicht wichtig zu wissen, dass mir nach einem Zusammenbruch Anfang der 2000er Jahre eine rezidivierende Depression attestiert worden war. Heute, im Oktober 2024, geht es mir gut und ich bin sehr neugierig darauf, was ich alles in meinem analogen Archiv entdecken werde. In den vergangenen Jahren habe ich auch digital gearbeitet. Es gibt zahlreiche externe Laufwerke voll mit digitalen Bilddateien und auch etliche CDs. Mit anderen Worten, die Erstellung eines Werkverzeichnisses wird eine Herausforderung. Ich werde also in mein Archiv einsteigen und somit in meine Vergangenheit, in mein Leben. Als ich 2019, 2020, an knappe 70, meiner ersten Retrospektive gearbeitet habe, war das auch notwendig. Seitdem habe ich mich jedoch verändert, ist mein Eindruck. Die Arbeit an meinem Buch I Can Make a Rhythm of Confusion in Your Mind und auch an 10 Männer scheint die Fortsetzung dieser Veränderung gewesen zu sein. Und nun das. Ich werde nicht nur mein analoges Positiv- und Negativ-Archiv intensiv sichten, mit der Absicht, es zu katalogisieren, sondern ich werde auch meine Erinnerungen aufschreiben. Dieses Schreiben fühlt sich im Moment an wie ein Gespräch mit mir selbst. Je länger ich schreibe, scheint es mir so, als wenn sich da etwas beginnt zu entwirren und ich beginne zu verstehen. Jede meiner Fotografien ist ein Spiegel von Lebensphasen, eine konzentrierte Geschichte festgehalten im Bruchteil einer Sekunde. Sie erzählt nicht nur von der Welt um mich herum, sondern offenbaren auch etwas über mich selbst. So, das war es erst einmal, die ersten 9 Seiten meiner biografischen Notizen. Ich hoffe, es ist nicht allzu uninteressant für dich gewesen und du bist wieder dabei, wenn ich in der nächsten Episode vielleicht weitere Seiten vorlese. Für heute verbleibt es mir nur, dir eine erholsame Zeit und ein wunderbares Fest im Kreise deiner Lieben und deiner Familie zu wünschen oder dass es so wird, wie du dir es dir vorstellst. Noch ein kleiner Hinweis, das habe ich schon in der letzten Episode erwähnt, es gibt inzwischen einen Button, über den du eine kleine Spende an mich überweisen kannst, um mir zu ermöglichen, diesen Podcast zu finanzieren. Ja, sowas kostet Geld. Also es ist nicht nur die Technik, die man benötigt, um es aufzunehmen, es ist auch der Host, auf dem ich meinen Podcast hochlade, kostet Geld. Ihr wisst, das Leben gibt es halt nicht umsonst. Und wie gesagt, darum gibt es aktuell einen Button, in dem du mir deine Wertschätzung zeigen kannst durch eine kleine Spende. Ich würde mich freuen darüber und auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gesund.